Good News for You. Redaktionsgeflüster.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Redaktionsgeflüster. Heute die 25. Folge. Ich sitze hier mit Flo. Hallo Flo.
Hi Chrissy. Wuhu, 25. Ja. Jubiläum.
Ja, genau. Das ist schon die Hälfte von einem halben Jahrhundert.
Schön ausgedrückt.
Ja, genau. Was auch immer. Wir werden 25. Nein, es ist die 25. Episode und ich freue mich, dass wir wieder über die Good News sprechen, die wir im letzten Monat so auf unserem Portal vorgestellt haben. Es geht heute um darum, die eigene Stimme zu benutzen für verschiedene Sachen, für den Umweltschutz, für den Frieden, für andere Menschen. Und es geht um interessante Arbeitsmodelle. Eine Firma stellen wir vor, die ein ganz tolles Arbeitsmodell hat. Dazu später mehr. Bevor wir starten, aber die typische Frage an dich. Welche Good News ist dir heute schon begegnet, über den Weg gelaufen? Von was hast du gehört?
Meine Good News des Tages, beziehungsweise über was ich mich heute sehr gefreut habe, ist, als ich aus der Arbeit heimgekommen bin und es war hell. Das ist ja im Winter nicht immer der Fall. Also da geht man ja meistens aus dem Haus, wenn es dunkel ist, und kommt nach Hause, wenn es dunkel ist. Und heute hat die Sonne geschienen. Ich war in der Mittagspause auch draußen und war richtig schön. Und ich freue mich jetzt auch auf den Frühling und dass die Tage jetzt wieder länger werden.
Ja, ich finde, endlich. Man hört es schon überall. Ja. Die Vögel zwitschern. Genau. Auch morgens, wenn ich jetzt das Rollo hochmache, ist auch schon hell. Ist echt toll. Ich feiere es auch sehr.
Und was ist deine Good News des heutigen Tages?
Ich hatte heute tatsächlich eine ganz nette Begegnung sozusagen mit meinem Kollegen. Der hat mir ein sehr, sehr großes Kompliment gemacht, hat mich gelobt für meine Arbeit und es hat mich sehr gefreut. Und dann dachte ich mir, ach, ist doch schön, so nette menschliche Begegnungen zu haben in der Arbeit irgendwo zu Hause. Es war sehr nett.
Lob hört man doch immer gern.
Ja, Lob hört man immer gern, genau. Ja, dann würde ich sagen, wir starten gleich mit der ersten Good News. Und zwar geht es da um Wilderness International. Du hast dich ein bisschen damit beschäftigt und wirst uns was dazu erzählen.
Genau, Wilderness International ist eine Stiftung, eine gemeinnützige Stiftung. Die gibt es in mehreren Ländern, in Peru, in Kanada und auch in Deutschland. Und was ist das Ziel dieser Stiftung? Diese Stiftung möchte einfach die Regenwälder schützen, die Tropenwälder, die ja immer mehr bedroht sind, von denen es immer weniger gibt. Und dafür setzt sich diese Stiftung ein. Jetzt natürlich die Frage, wie macht diese Stiftung das? Was tut sie, um eben diese Wälder zu schützen? Sie kauft Wildnisgebiete und lässt sich dann als Eigentümer ins Grundbuch eintragen. Das ist wie bei uns in Deutschland auch, wenn man ein Grundstück kauft, dann muss man ja auch ins Grundbuch eingetragen werden. Und so ähnlich ist das jetzt eben auch mit diesen Tropen- und Regenwäldern. Die Organisation, die Stiftung kauft diese Grundstücke und sorgt dann dafür, dass diese Gebiete geschützt sind. Denn wenn denen diese Wälder gehören, kann die Stiftung natürlich auch besser kontrollieren, was da vor Ort passiert. Kann Maßnahmen ergreifen, dass da kein Unfug getrieben wird, einfach, dass die Natur dort erhalten wird. Und das Ziel dieser Stiftung ist, in den nächsten 25 Jahren, die Summe muss man sich mal vor Augen führen, 4 Millionen Quadratkilometer Natur zu retten. Das ist ein Riesenstück und vor allem aktiv ist diese Stiftung in Kanada an der Westküste und im Osten von Peru. Und auch das fand ich so beeindruckend, als ich das gelesen habe. Da gibt es zum Teil Bäume, die sind über 1000 oder 2000 Jahre alt. Ja. Und das Faszinierende, die könnten auch nochmal so alt werden, wenn die Rahmenbedingungen passen. Mhm. Und da ist eben auch die Stiftung dafür da, diese geschützten oder schützenswerten Naturräume zu erhalten.
Und gibt es dann irgendwie auch eine Möglichkeit, dass man sich ganz persönlich, also individuell dafür einsetzt?
Ja, man kann die Stiftung mit Spenden unterstützen. Es gibt die Möglichkeit, 1 Euro, 1 Quadratmeter Wald. Und man bekommt dann auch eine personalisierte Urkunde mit einem Bild und den Geodaten des geschützten Stücks. Also man hat dann auch quasi immer im Blick, was man oder wo man konkret vor Ort unterstützt hat. Bisher gab es 500.000 Spenden, mit denen 20 Millionen Quadratmeter Urwald gerettet worden sind. Was ich auch gelesen habe, das fand ich ganz spannend, man kann dort auch zum Beispiel ein FÖJ, also Freiwilliges Ökologisches Jahr machen oder den Bundesfreiwilligendienst, da ist die Organisation anerkannt dafür. Mhm. Also wenn man da Lust hat, sich da mal auszuprobieren und die Organisation zu unterstützen, dann kann man das auch auf diese Weise.
Toll, das heißt, man kann so richtig aktiv werden und da hinfahren, wahrscheinlich dann auch da vor Ort was machen. Oder
genau, man kann sich da, kann verschiedene Einblicke in die Arbeit bekommen und da denke ich, ist bestimmt auch möglich, sich die Situation vor Ort mal anzugucken.
Super, ganz tolle Organisation. Wenn ihr mal auf unser Portal schaut, dann guckt euch auf jeden Fall diesen Beitrag an. Da sind nämlich auch super coole Bilder drin, habe ich gesehen, von Vögeln und Natur. Wahnsinn. Also
das, und noch zum Schluss, was uns besonders beeindruckt hat bei dieser Good News, wir hatten die auf unserem Portal, wir haben da auch wieder gesehen, was unsere Berichte auf Good News for You auch bewirken. Also wir haben dann Rückmeldungen bekommen aus unserer Community, zum Beispiel hat eine Person gleich an eine andere Stiftung in Kanada gedacht und auch gleich den Kontakt hergestellt und vermittelt, vernetzt. Und das hat uns total beeindruckt zu sehen, ja, was mit unserer Good News dann auch in Bewegung gekommen ist. Also man sieht, Good News for You bewirken wirklich was. Chrissy, du hast heute Morgen in unsere gemeinsame Chatgruppe eine Müsli-Packung gepostet von Hey Ho. Und da war ich echt gespannt, was du darüber zu berichten hast. Du hast dich mit Hey Ho beschäftigt. Also ich habe schon gesagt, es ist Müsli, aber was ist da so das Besondere dran?
Ja, Hey Ho möchte den Leuten einen guten Start in den Tag geben, ihnen verschaffen mit gutem Müsli, aber möchte vor allem auch den Menschen, die dort arbeiten, einen guten Start in den Tag bzw. in ihr Leben bieten. Hey Ho, die machen nämlich nicht nur Müsli, sondern die sind ein Sozialunternehmen, die eine bestimmte, Unternehmenswelt kreieren möchten, also eine neue Unternehmenswelt. Und zwar ist eigentlich die Entstehungsgeschichte ganz interessant. Es gab drei Gründer, Stefan Buchholz, Tim Dufner und Christian Schmidt. Die haben Hey Ho 2017 gegründet in Lüneburg. Und ihr Ausgangspunkt war, dass sie ein Unternehmen gründen wollten, in dem Menschen, die es schwer haben auf dem Arbeitsmarkt, eine Arbeit finden.
Also stellen die vor allem solche Menschen an?
Genau, also sie haben zurzeit, glaube ich, so 30% ihrer Belegschaft haben, sind Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen. So heißt es im Bürokratendeutsch. Genau, also es sind Menschen mit Gefängnishistorie oder mit psychischen Erkrankungen, ehemalige Suchtkranke. Also Menschen, die ja wirklich auf dem ersten Arbeitsmarkt Schwierigkeiten haben oder die nicht eingestellt werden aufgrund dieser Vergangenheit. Und die haben gesagt, nee, wir wollen Menschen eine zweite Chance geben und wir wollen ihnen vor allem auch einen sicheren Arbeitsplatz schaffen. Und das Coole daran ist, die kriegen unbefristete Verträge, die Leute, die dort arbeiten. Da habe ich irgendwo so ein Interview mit den Zweien gelesen, also mit den Gründern gelesen, die gesagt haben, beim Arbeitsamt haben die sie für verrückt erklärt. Haben gesagt, ihr könnt den Leuten doch nicht einfach unbefristete Verträge geben. So,
das macht Arbeitsamt man nicht. Hat das denen gesagt.
Ja, oder? Und die haben gesagt, nee, wir wollen es aber. Wir wollen den Menschen Perspektive geben. Wir wollen ihnen Sicherheit geben. Mhm. Und dann haben sie das gemacht. Und auch die Wahl für Müsli war relativ random eigentlich.
Okay.
Also es hätte auch irgendwas anderes werden können. Aber sie dachten sich halt, naja, Müsli ist leicht zu verpacken. Auch für Menschen, die vielleicht keine Ausbildung haben. Es ist leicht herzustellen. Also so der ganze Prozess irgendwie ist relativ überschaubar. Es müssen keine riesigen Maschinen bewegt werden und solche Sachen. Und deswegen ist es Müsli geworden.
Mhm.
Genau. Und tatsächlich ist es auch so, dass sie Wert auf ökologische Produkte legen. Sie haben auch, es ist auch komplett vegan, also keine Milchprodukte oder sowas. Und vor allem auch regionale Produkte benutzen sie für ihr Müsli. Genau, also das ist die zweite Komponente von Hey Ho, die sich selbst die soziale Müsli-Rösterei nennen.
Ah, okay. Klingt schon sehr edel.
Klingt sehr edel, ja. Aber ich fand wirklich dieses Modell so beeindruckend, dass sie sagen, sie wollen Menschen einstellen, die es schwer haben und sie wollen sie auch vor allem mischen mit anderen. Also sie haben, wie gesagt, 30% ihrer Belegschaft haben ja eine schwierige Vergangenheit, würde ich mal sagen. Die anderen sind haben eine normalen Lebenslauf sind auch teilweise Studierende und die machen dann immer ein gemeinsames Mittagessen jeden Tag und da kommen die Leute auch miteinander in Kontakt, sprechen miteinander, diskutieren, auch manchmal kontrovers und so wollen sie halt auch eine Gemeinschaft schaffen von Menschen, die zusammen arbeiten, zusammen leben und sich austauschen.
Ja. Haben die denn schon irgendwelche Erfahrungswerte sammeln können, wie in der Zeit, seit der sie das so machen mit denen?
Ja, also die Leute sind total zufrieden. die dort arbeiten. Das ist das eine. Und das zweite ist, die gehen das nicht nur einfach so an, dass sie einfach gucken, oh, wie läuft's, sondern sie gehen es sehr wissenschaftlich an. Sie sind nämlich auch Teil von einem ja, Projekt, was sie gemeinsam mit der Universität Lüneburg ins Leben gerufen haben. Und das Projekt heißt Sozial Innovative Transformation durch inklusive Arbeitswelten. Klingt ein bisschen sperrig und ein bisschen bürokratisch, aber tatsächlich wollen sie gemeinsam halt mit den Forschenden rausfinden, wie sich Unternehmen den Bedürfnissen von den Menschen anpassen können und nicht umgekehrt. Also wie sie wirklich, also sie wollen wirklich den Arbeitsmarkt irgendwie so revolutionieren und was Neues schaffen.
Ja, ja. Also das könnte natürlich auch vielleicht ein Anreiz sein, auch für andere Firmen, sich dem Beispiel anzuschließen, das ähnlich anzuhaben.
Ja. Also die wollen dann auch so Workshops kreieren oder so Module, wo halt andere Unternehmen auch sich Inspiration holen können und einfach schauen können, wie können wir das eigentlich umsetzen. Weil ich meine, man muss das natürlich nicht alles immer sofort so eins zu eins umsetzen, aber man könnte ja schon mal in die Richtung gehen.
Mhm. Genau. Die wichtigste Frage zum Schluss, wie ist das Müsli?
Oh, ich muss leider gestehen, dass ich es noch gar nicht probiert habe.
Dann hast du ja noch,
ich wette,
dich noch drauf
freuen. Mega lecker, ja. Und vor allem ist es die Geschmacksrichtung karamellisierte Salznüsse oder irgendwie sowas in der Richtung.
Okay.
Ja, ja,
Bericht über angehört. Den Geschmack gibt es dann im nächsten Podcast.
Genau, richtig. Ja, von der sozialen Müsli-Rösterei gehen wir jetzt weiter zu anderen sozialen Initiativen, die die Gemeinschaft stärken und das Miteinander stärken. Du hast diesen Monat über den Ehrentag berichtet.
Mhm.
Erzähl doch mal, was ist das?
Ja, der Ehrentag, erstmal vielleicht ganz wichtig, das Datum zum Vormerken, das ist am 23. Mai dieses Jahr. Das ist ein Samstag. Und warum ist es der 23. Mai? Weil da das Grundgesetz Geburtstag hat. Und das Grundgesetz hängt ja auch viel mit Gesellschaft, ehrenamtlichem Engagement zusammen. Und an diesem Ehrentag sollte es Engagement der Leute einfach sichtbar werden in ganz Deutschland. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist da Schirmherr. Initiiert ist das Ganze worden von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt.
Mhm, die kenne ich. Schon mal von, ja, schon
ja
mal
davon in welchem gehört. Zusammenhang?
Von meiner Arbeit aus. Da kriege ich immer mal wieder den Newsletter von denen.
Ja, dann hast du vielleicht den Ehrentag auch schon mal irgendwo gesehen.
Ja, das kann sein.
Und man kann sich an diesem Ehrentag in zweierlei Form beteiligen. Man kann einfach als Teilnehmer an verschiedenen Aktionen teilnehmen. Es gibt auch auf der Homepage ehrentag.de eine Karte, in der die ganzen Aktionen, die es gibt, deutschlandweit eingetragen sind. Also man kann auch nach seiner Region suchen und schauen, was da geboten ist. Und man kann auch selber Aktionen initiieren. Und das Besondere ist, da sind der Fantasie einfach keine Grenzen gesetzt. Man kann alles machen. Man kann als Einzelperson was machen, man kann als Verein was machen, als Institution, als Schulklasse, als Freunde. Also da ist jeder eingeladen, was zu machen, und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, was soll ich denn da machen an den Ehrentagen? Ein paar Beispiele. Man kann eine Baumpflanzaktion machen, man kann ein inklusives Fußballturnier machen, ein Straßenfest oder auch kleine Dinge, zum Beispiel einen mutmachenden Post im Internet, bei Instagram, bei Facebook, in sozialen Medien. Müllsammelaktionen oder zum Beispiel einen Musik- oder Spieleabend in einem Seniorenheim. Also einfach alles, was einem einfällt und man sich denkt, ach, da könnte ich mich einbringen und was Gutes für die Gesellschaft tun.
Einen Kuchen backen für die Nachbarin.
Ja, warum nicht?
Da fallen mir so viele Sachen jetzt gleich ein.
Ja, wobei, wenn du Kuchen backen einträgst, wollen wahrscheinlich viele kommen. Man muss viel Kuchen backen.
Das stimmt.
Genau, okay. Oder gemeinsame Kuchenbackaktion für den örtlichen Kindergarten oder irgend sowas.
Okay.
Also das ist
toll.
Wirklich... alles möglich.
Und dieser Tag, findet der jetzt gerade zum ersten Mal statt oder gab es den vorher schon?
Der ist jetzt zum ersten Mal, findet der statt, ist eine Premiere. Vielleicht wird er wiederholt, wenn er gut läuft, wird man sehen. Und wie gesagt, die Aktionen sollten am 23. Mai stattfinden. Es ist ein Samstag, also auch extra am Wochenende, damit das gut platziert werden kann. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn es sich organisatorisch nicht machen lässt, in einem Fenster eine Woche davor und eine Woche danach auch die Veranstaltungen durchzuführen. Aber der 23. Mai ist eben dieser zentrale Ehrentag, an dem das meiste stattfindet. Und ganz interessant noch dazu, wenn man eine Idee hat und was umsetzen will, dann gibt es auch die Möglichkeit, eine Förderung dafür zu bekommen von dieser Stiftung. Bis zu 500 Euro sind da möglich. Kann man sich informieren auf der Homepage ehrentag.de und da sich mal mal nachgucken, was man da für einreichen muss und so weiter.
Das war jetzt noch ein super Hinweis von dir. Danke.
Ja, gerne.
Schaue ich gerne mal rein.
Genau, Ehrentag am 23. Mai. Also am Ehrentag kann man ganz viel gesellschaftliches Engagement, ganz viel Freude, Zuversicht schenken. Und beim Thema Schenken, Chrissy, hast du dich sehr detailliert und auch sehr, ja, ich will nicht sagen wissenschaftlich, aber auch von der anderen,
doch
wissenschaftlich.
Schon auch ein bisschen wissenschaftlich.
Auch genähert.
Ja.
Ich fand das total interessant, was du rausgefunden hast über das Schenken. Was ist dir denn da so am markantesten im Kopf geblieben zu diesem Thema?
Ja, also die größte Erkenntnis war tatsächlich, dass Schenken glücklich macht. Und dass Schenken eigentlich fast noch glücklicher macht, als beschenkt zu werden.
Okay.
Also, weil es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was man geschenkt bekommt, wenn man beschenkt wird. Es ist ja nicht immer nur freudig oder vielleicht nicht immer das, was man haben möchte unbedingt in dem Moment. Aber die Person, die schenkt, die hat ja eine Intention und die hat ja, bestimmte Gefühle dabei, warum sie dir jetzt was schenkt. Und diese Gefühle, also auch die Vorfreude darauf, wie die andere Person reagiert, wenn du das Gefühl hast, du hast jetzt genau was gefunden, was ihr Freude macht, das löst Glücksgefühle aus, tatsächlich. Also da wird Dopamin ausgeschüttet, Endorphine und auch Oxytocin, das Kuschelhormon, was Menschen miteinander verbindet wieder und was immer dann ganz viel fließt, wenn wir Kontakt zu anderen haben, positiven Kontakt.
Ich frage mich, wie das dann ist, wenn derjenige, der beschenkt wird, dann aber gar nicht so zufrieden ist mit seinem Geschenk. Ist man dann trotzdem als Schenker
ja,
glücklich?
Du hast ja auch schon diese Vorfreude sozusagen.
Ja,
ne? Also du hast ja diese ganze Ausschüttung an Hormonen hast du auch schon vorher.
Ja.
Das heißt, du bist vorher schon mal glücklich.
Ja. Zumindest dann. Okay.
Genau. Und wenn dann die Person vielleicht nicht ganz so zufrieden ist damit, ja, vielleicht gibt es dann so einen kleinen Knick, aber dann hast du ja trotzdem was Gutes getan, weil du hast ja an die Person gedacht, du hast ihr was geschenkt.
Mhm. Ja. Wie bist du eigentlich auf dieses Thema gekommen?
Das hat mich so auch um die Weihnachtszeit schon immer so ein bisschen umgetrieben, dass ich mir dachte, und das ist vor allem so, seit ich ein Kind habe, dass ich mir immer denke an Weihnachten, ich freue mich so sehr, wenn ich sehe, wie mein Kind sich freut über Geschenke, die ich ihm gebe und dachte mir so, warum ist es so? Ich freue mich fast mehr darüber, als über die Geschenke, die ich selber bekomme. Und dann habe ich einfach gedacht, ich schaue mal nach, vielleicht gibt es da irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse und tatsächlich ist das ein Thema, was schon immer mehr beforscht wird. Und es haben ForscherInnen zum Beispiel auch rausgefunden, dass dein Stresslevel sinkt, wenn du regelmäßig was gibst. Also zum Beispiel auch, wenn du spendest oder überhaupt großzügig bist.
Ja.
Großzügigkeit, das ist auch sowas, das gehört ja auch zum Schenken dazu, was auf jeden Fall sehr, sehr positive Auswirkungen auf dein Stresslevel, auf deine Gesundheit dann letztendlich hat.
Da wollte ich jetzt gerade noch einen Aspekt fragen, bei dem ich mich frage, ob das genauso ist, wenn man materiell schenkt oder immateriell. Ich bin zum Beispiel jemand, ich bin nicht so der Fan von materiellem Schenken, sondern ich bin jemand, der gerne immaterielle Dinge schenkt. Zeit, vor allem oder andere Dinge.
Da bist du richtig gut dabei.
Ja, genau. Und da frage ich mich, ist das jetzt das Gleiche, wenn ich jetzt jemandem ein plastisches Geschenk übergebe oder einfach nur jemandem von meiner Zeit was schenke. Also würdest du sagen, ist das da von der Wirkung gleich?
Also es kommt immer drauf an, auf die emotionale Wirkung des Geschenks. Und auch auf die Intention, die dabei ist und die Verbindung, die letztlich der Schenkende und der Beschenkte hat mit diesem Geschenk. Also man sagt zum Beispiel, man hat rausgefunden, dass wenn du Erlebnisse schenkst, gemeinsamer Konzertbesuch oder gemeinsames Kochen oder sowas, das ist was auf jeden Fall länger nachwirkt und länger in Erinnerung bleibt, weil es sozusagen Teil des Lebensweges dieser Person wird. Also die Person wird vielleicht auch noch in 10 Jahren darüber sprechen, damals waren wir doch bei diesem Konzert. Und es wird eine Verbindung geben zwischen dir und dieser Person.
Ja, ja.
Das Gleiche ist aber auch mit einem Gegenstand, den die Person zum Beispiel täglich benutzt.
Ja, genau.
Da ist dann genau dieser emotionale Wert auch irgendwie mit dabei. Wenn es jetzt irgendein praktischer Gegenstand ist, weil der sich halt verbraucht oder den die Person nicht braucht, gut, da wird jetzt dann die emotionale Anhaftung nicht so groß sein. Aber tatsächlich sagt man, dass eigentlich so immaterielle Sachen, die man schenkt, oft stärker nachwirken und damit die Verbindung wieder ein bisschen mehr da ist zwischen den Zweien.
Ja. Also wenn das mal kein Anlass ist, mal wieder drüber nachzudenken, wem man denn heute oder morgen vielleicht was schenken können, egal ob es materiell ist oder immateriell.
Genau, und es kann auch eine kleine Geste sein.
Ja.
Ein Lächeln, ein Kuchen. Vielleicht magst du mir was schenken fürs nächste Mal.
Ich lass mir was einfallen.
Ja, ich habe am Anfang des Podcasts gesagt, dass es heute darum geht, wie man seine Stimme benutzen kann. Und für diesen Zweck haben wir noch eine dritte Stimme eingeladen in unseren Podcast. Und es ist Isolde. Hallo.
Ja, was für eine Überraschung.
Hallo Isolde, schön,
Hallo.
Dass du da bist.
Ja.
Wir haben dich speziell eingeladen, weil du gerne über etwas sprechen möchtest. Ein Beitrag, den du auf unserem Portal veröffentlicht hast. Und zwar ein ganz tolles Erlebnis, was mit Stimme zu tun hat.
Ja, das hat mich mehrfach berührt. Also letztes Jahr, wenn ihr euch erinnert, hatten wir an Ostern Jocelyn B. Smith im Interview. Da hatte ich die große Ehre, sie letztes Jahr in Berlin zu besuchen und sie zu interviewen.
Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, wer die ist,
genau.
Für die sie gar nicht kennen.
Sie ist eine ganz fantastische Sängerin, gebürtige US-Amerikanerin aus New York und ist irgendwann so mit 20 nach Deutschland gekommen und kennt unendlich viele Musikgrößen. Also sie selber hat eine Stimme, das sagt euch mehr, die 4 Oktaven umfasst. Mm. Also das ist unglaublich, diese Stimme.
Ja.
Und wenn sie irgendwo auftritt, sie elektrisiert die Menschen sofort, sie zieht sie augenblicklich in Bann. Die Geschichte, die mir damals am meisten hängen geblieben ist, und das hat vielleicht auch ein bisschen mit dazu beigetragen, dass man das natürlich öfter hören will, das war damals, wenn ihr euch erinnert, 9/11. Und da wollte sie, wie sie mir erzählt hat, For Her People singen. In der Kirche, zu der sie da gegangen ist, da war es nicht möglich, da stand das Programm schon fest. Aber nach diesem Gottesdienst hat sie dann plötzlich einen Anruf bekommen und ist gebeten worden, vor dem Brandenburger Tor vor 200.000 Menschen zu singen.
Wow.
Und sie hat gesagt, das war für sie so ein Weckruf, ihre Stimme eben nicht jetzt nur ausschließlich wegen der Musik einzusetzen, sondern für Menschen, die Leid erfahren haben, die Gewalt erfahren haben, die nicht gesehen sind.
Mhm.
Und was sie die macht ja unendlich viele Sachen, unter anderem, also sie ist Opernsängerin, sie ist Jazzsängerin, sie ist eigentlich überall, wo sie gebraucht wird, unterwegs. Und sie hat einen Chor ins Leben gerufen vor vielen Jahren in Berlin, in Kreuzberg, in einem Obdachlosenzentrum, Different Voices of Berlin, und tritt mit diesem Chor immer wieder auf. Und sie guckt, dass sie gute Auftrittsorte bekommt. Nicht einfach, wie sie damals gesagt hat, auf dem Weihnachtsmarkt mit dem Ghetto-Blaster, sondern dass sie wirklich gesehen sind, dass diese Menschen auch gesehen sind. Der Chor ist eine ganz bunte Mischung. Da sind sicherlich auch obdachlose Menschen dabei, aber alle, die irgendwie Spaß haben. Und so tritt sie immer wieder auf und setzt sich eben für andere ein mit der Stimme. Und sie sagt, es ist wichtiger denn je, wieder mit seiner Stimme, ja, sich auch sichtbar zu machen. Jetzt war sie in Regensburg zu Gast, weil die Dr. Maria Baumann, die Leiterin der Kunstsammlungen des Bistums Regensburg, die hatte den Podcast gehört und hat sich gedacht, boah, die Frau, die wäre was für den Aschermittwoch der Künstlerinnen und Künstler in Regensburg. Und das war ja letzte Woche und das war ein ganz besonderes Erlebnis. Es ging los mit einem Wortgottesdienst in der Kirche. Da hat Jocelyn das Our Father in Heaven gesungen, ohne Mikrofon, in der Mitte der Kirche. Es ist eine große Kirche. Und sie hat den ganzen Raum gefüllt mit ihrer Stimme und augenblicklich alle Menschen, die da waren, in ihren Bann gezogen. Und du musst gar nicht mal glauben oder gläubig sein. Du merkst, was da für eine Power ausgeht. Das war natürlich ein guter Einstieg dann für ein Konzert im Music College. Zuvor gab es noch ein Gespräch mit ihr, das durfte ich auch mit begleiten. Und da ging es um, das war der Leitgedanke, The Power of Yes. Und diese Kraft des Ja. Ich bin selber so viel ins Nachdenken gekommen. Wir sind ja schon immer so verleitet, oh, ist das scheiße. Oder
so
nee, mag ich gar nicht.
Eingestellt.
So immer so dieses
ja.
Abwehren oder
ja.
Vergleichen oder ja, ist ja ganz nett, aber.
Ja.
Also dieses Ja, dieses wirklich Ja zu etwas, das fällt uns schwer. Und damit das wurde dann auch so klar in dem Gespräch, dann nehmen wir uns so viel. Sie hat dann ihr Publikum ganz spontan gebeten, hey, guck doch mal zu eurem Nachbarn, eurer Nachbarin und sag der oder dem was Liebevolles. Das war schon erstmal so ein scheues, ja, sich herantasten. Aber dann kam plötzlich auch nochmal so zusätzlich Leben ins Publikum. Und das hat wirklich den Bann gebrochen. Und sie meinte dann auch, fahrt eure Smartphones herunter, eure ganzen Social-Media-Kanäle, begegnet euch selber wieder, geht ins Gespräch, sucht die Gemeinschaft. Und das war das beste gelebte Beispiel. Anschließend hat sie dann natürlich auch noch ein kleines Konzert gegeben. Am Schluss sind auch alle dann gestanden, haben mitgesungen, mitgeklatscht. Also sie hat wirklich die Menschen im Sturm erobert. Was mich mit am meisten berührt hat, sie ist nachher belagert worden. Auch von vielen jungen Menschen, die sie einfach um Rat gefragt haben. Was ich da gemerkt habe, wie groß das Bedürfnis ist wieder nach Nähe, weil unterm Strich bedeutet es ja immer, sich selber wieder zu erfahren. Also nur, der Martin Buber sagt es so schön, nur im Du erfahre ich mich dann quasi selbst. In der Begegnung mit anderen erlebe ich mich selbst auch wieder. Und das geht uns ja zunehmend mehr ab durch die Digitalisierung. Ne? Also es war wirklich ein Plädoyer, sich selbst wieder einzubringen, sich zu trauen, mit dem, was man drauf hat, mit seiner Stimme. Und manchmal braucht es ja auch gar nicht mal unbedingt so die Stimme, sondern einfach dieses Dasein. Ja. Und mit ihrer Musik, ich meine, die ist sowieso der Wahnsinn. Also über Musik, das hast du auch mal. Ach ja, das hast du dann auch gemerkt. Musik verbindet, Musik bricht so Barrieren auf. Und wem erzähle ich das? Ich meine, ihr seid selber in einem wunderbaren Chor oder in mehreren Chören, also und tretet in verschiedenen Ensembles auf. Das ist das, was die Leute wieder öffnet.
Ja. Weißt du, Christi, was mir da gerade einfällt, so passt super passend dazu. Wir haben im Chor vor ein, zwei Jahren ein Lied gesungen, You're the Voice.
Ja.
Und das trifft genau auf diese Botschaft, die du jetzt, Isolde, hier rübergebracht hast von Jocelyn. Ja, einfach die Stimme nutzen, die Stimme erheben, sich einzusetzen, ja, für das Gute.
Und das tun wir ja auch, es passt natürlich gut zu uns, zu Good News for You. Und was mich auch da gefreut hat, so wie bei Wilderness International, dass wir mit unseren Good News sehr wohl was bewirken. Ne? Wir haben jetzt nicht die Millionen Follower.
Nächstes Jahr bestimmt.
Aber wenn ich dann merke, dass wir sowas bewirken, das ist irre. Also auch wenn man sich dann diese Wirkung ja weiter vorstellt, das ist dann wie so eine Welle.
Ja. Die und das ist, finde ich, zum Teil dann ja vielleicht auch wertvoller, als dass man Millionen Follower hat, die vielleicht dann auch nur Zahlen sind.
Ja.
Und lieber zu sehen, man bewirkt auch wirklich im Tatsächlichen was.
Ja, das war einfach toll.
Ja, und weil wir gerade auch über die Digitalisierung gesprochen haben und einfach die Social-Media-Kanäle mal abschalten, dazu passt eigentlich auch unser nächstes Thema. Da ging es um den D-Day, Digital Independence Day.
Genau, der ist immer am ersten Sonntag im Monat und ist initiiert von der Initiative Safe Socials Networks for Democracy. Und so im Kern die Aussage oder die Initiative, die dahinter steckt, kann man eigentlich zusammenfassen mit dem Schlagwort Alternativen ausprobieren, also im digitalen Bereich. Mhm. Also es ist ja immer so, dass die großen Online-Konzerne, das sind ein paar Leute, die dann sehr viel Macht und sehr viel über uns auch wissen. Und hinter diesem D-Day, also D-I-Day geschrieben, steckt die Idee einfach auch mal zu überlegen, ja, könnte ich vielleicht nicht eine andere Plattform wählen, die ich will, in Sachen Datenschutz, im Umgang mit den Nutzerdaten vielleicht auch eine Alternative sein kann. Und da könnt ihr euch gerne informieren. Auf unserem Portal gibt es den entsprechenden Beitrag dazu. Erster Sonntag im Monat. Ja, probiert's mal aus.
Zum Abschluss gehen wir nochmal zum Thema Stimme zurück, Stimmen für die Frieden. Isolde, ich würde dich gerne nochmal fragen, es gab noch einen Beitrag zum Thema Frieden auf unserem Portal, der dir auch sehr am Herzen liegt.
Er kommt auch aus unserer Community, Kati aus der Paderborner Ecke, ist Künstlerin. Sie macht ganz viel aus abgecycelten Sachen, wie sagt man denn da?
Wiederverwendeten.
Also dafür, sie ist sehr bewusst, was Ressourcen und so weiter angeht. Und sie hat sich mit der Idee getragen, was können wir für den Frieden tun? Also wie kommen wir wieder ins Handeln? Weil man kann sich angesichts so dieser vielen Entwicklungen weltweit schon sehr schnell sehr ohnmächtig fühlen. Und sie hat am 1. Dezember in Paderborn ein Kunstprojekt, ein Friedenskunstprojekt gestartet. Das nennt sich der Weiße Fluss. Man könnte auch sagen der Weiße Fluss. Und weiß deswegen, weil die Friedensfarbe ja weiß ist. Sie näht gerade an einer ganz, ganz langen Fahne und hat Menschen gebeten, ihr ein Wort auf einem weißen Stück Stoff zu schicken, das sie mit Frieden verbinden. Und das finde ich toll. Also als wir vor 2 Wochen miteinander zu tun hatten, da war das Ding schon über 8 Meter lang.
Okay.
Zum ersten Mal wird es präsentiert am 8. März zum Internationalen Frauentag. Mhm. Habe ich natürlich gefragt, ist das jetzt nur ein Projekt, das Frauen anspricht? Dann sagt sie, nein, nein, also Männer können da genauso mitmachen, aber da präsentiert sie es zum ersten Mal. Damit ist aber auch nicht Schluss. Sie will an diesem Friedensprojekt weiterarbeiten. Es nennt sich auch Peace Art.
Kann ich das, um jetzt ganz plastisch vorzustellen, ich habe ein altes weißes Stück Stoff zu Hause, das ich vielleicht nicht mehr brauche, finde die Idee cool, möchte mich da beteiligen. Ich schreibe da meine Botschaft drauf, die ich für gut halte. Kann ich dann dieses Stück Stoff den irgendwie schicken und dann wird es dran genäht?
Ja, und dann bist du mit bei dem Kunstprojekt mit dabei und du musst kein Künstler sein. Es geht einfach darum, am liebsten mit einem blauen Kugelschreiber das auf dieses Stück Stoff schreiben, weil sie hatte diesen Fluss im Sinn mit Wasser, Farbe blau, weiß, Frieden. Und ich finde das eine wunderschöne Idee. Ja. Es geht einfach auch darum, glaube ich, selber wieder erstmal so Frieden ins Herz zu bringen. Immer so dieses Ja zu sich selbst erstmal und dann eben, ja, das in die Welt hinauszutragen.
Der Weiße Fluss oder auch der Weiße Fluss, ein Kunst-Friedensprojekt könnte man es nennen. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch da beteiligen könnt, zum Beispiel, wenn ihr selber noch ein Stück Stoff übrig habt, das damit dran kann an die lange Fahne oder wo ihr das dann sehen könnt, gibt's auf unserem Portal goodnewsforyou.de.
Ja, Flo, dann sind wir jetzt am Ende unseres Podcasts angekommen und ich fasse zusammen, wir haben heute ganz viel über Beteiligungsmöglichkeiten gesprochen und über Möglichkeiten, wie man sich einbringen kann für diese Welt, für seine Menschen, für sich selber.
Ja. Bei Wilderness International zum Beispiel, indem man Regenwald schützen kann, beim Ehrentag mit einer eigenen Aktion vielleicht.
Richtig.
Oder man schickt ein weißes Stück Stoff an eine Friedensfahne. Also wirklich ganz viele Möglichkeiten. Und ich überleg mir noch, was ich dir schenke.
Ich freue mich schon drauf. Und ich freue mich auch drauf, wenn wir uns nächsten Monat hier wieder treffen und besprechen, was jetzt uns alles dann diesen Monat erwarten wird und was dann natürlich in der Vergangenheit liegt.
Ja, danke auch an unseren Gast Isolde.
Ja, vielen Dank.
Sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Tschüss.